Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau aus den Sprecherkabinen, wie so häufig, aus Köln und Essen. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 35 mit unserem Gast Marc Münker, Head of Purchase, Sales und Marketing bei Bertram und Perbellini und dem Thema In Vino Veritas, Veränderung im Weinmarkt. Für alle, die in Latein nicht so ganz firm sind, also im Wein liegt die Wahrheit, in Vino Veritas. Marc, von unserer Seite nochmal ein herzliches Willkommen zur Business Liga. Sensationell, dass du hier aufschlägst. Sag doch mal ein bisschen für unsere Zuhörer, wer du bist und was du machst.
Ja, also vorgestellt wurde ich ja schon, Marc Münker. Meine Position beinhaltet halt die Leitung der Bertram und Perbellini GmbH. Wir sind eine 100%ige Tochter der Fruchthansa-Gruppe und beliefern in erster Linie den Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und angrenzende Länder wie Schweiz, Österreich, Slowenien, Ungarn, Belgien, die Niederlande, habe ich was vergessen? Auf jeden Fall Polen haben wir auch, also ziemlich breit aufgestellt. Und hier treten wir auf, zum einen als Importeur, als Distributeur, manchmal auch als Agent und auch als Servicepartner, entweder von unseren von der Produzentenseite aus, die im Endeffekt aufgrund von Manpower, Know-how, manche Dinge nicht abbilden können, besonders was Qualitätsmanagement und Logistik und andere Basics, die man benötigt, um den Lebensmitteleinzelhandel beliefern zu dürfen. Teilweise spricht uns auch unsere Kunden an, die einen Deal mit einem Produzenten abgeschlossen haben, der aber auch nicht das Know-how hat, nicht die Erfahrung hat, und dann werden wir da auch angesprochen, ob wir das vielleicht dann übernehmen können. Ja, das ist zu unserem Unternehmen. Das ist ziemlich breit aufgestellt, wie ich auch schon eingangs gesagt habe. Das ist aber auch erforderlich in der heutigen Zeit, weil einfach die Ansprüche sehr, sehr vielseitig sind und man halt auch hier jegliche Möglichkeit sehen muss, um auch dann mit dem Lebensmitteleinzelhandel ins Geschäft zu kommen. Es gibt viel Konkurrenz und da muss man halt so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau sein.
Ja, super spannend. Marc, auch nochmal von meiner Seite, herzliches Willkommen in der Business Liga, Spieltag 35. Ich bin mir ganz sicher, dass ich auch persönlich heute eine ganze Menge lernen werde von dir über Wein und Weinhandel und wie man den quasi distribuiert. Wir sind ja quasi jetzt im neuen Jahr. Ich glaube, in den letzten Wochen wurde auch viel Wein getrunken. Da kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Aber wir wollen natürlich auch noch mal ein bisschen die Person Marc Münker kennenlernen. Und deswegen die klassische Eingangsfrage von uns immer, auf welcher Position du denn dich selber aufstellen würdest, wenn du könntest. Gerne beruflich, welche Position, aber auch gerne privat.
Ich würde mich ins Mittelfeld stellen, weil ich so ein bisschen eher der Koordinator bin. So sehe ich mich auch im Unternehmen. Ich sehe mich nicht da als den klassischen Chef. Ich sehe eher mich da als, wie gesagt, Koordinator, der halt zusieht, dass die Abläufe, dass es läuft. Wollen wir mal so sagen, ne? Dass es läuft, dass ich unterstütze da meine Kollegen. Ich erwarte auch die Unterstützung meiner Kollegen. Ja, so sehe ich mich im Mittelfeld.
Also klassischer Sechser, ne?
Ja, ich würde mal sagen, eher noch ein bisschen offensiver aufgestellt, okay. Ja, weil ich natürlich auch stark im Vertrieb unterwegs bin und da muss man halt auch mal nach vorne rausschießen. Ne?
Also, Zug zum Tor, darf man nicht verlieren.
Ja, genau. Ja, das Goal im Auge.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und vielleicht, wo wir das jetzt geklärt haben, kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen auf deine Reise. Also der Titel ist ja Veränderung im Weinmarkt. Da kommen wir sicherlich gleich noch zu, aber vielleicht auch nochmal zu dir persönlich. Wie bist du in die Position gekommen? Vielleicht auch ein paar Stationen vorher. Was hast du gemacht? Was treibt dich an? Nimm uns da dann nochmal mit.
Also ich hab eigentlich schon sehr viel gemacht. Nach meinem Abitur habe ich erstmal eine Ausbildung im Handwerk gemacht, Ich habe den Heizungsbauer und Sanitärinstallateur gelernt. Danach habe ich dann aufgrund von gesundheitlichen Problemen im Rückenbereich, das kennt man ja, musste ich dann halt switchen, bin dann halt in die BWL gegangen, habe BWL studiert. Nach meinem BWL-Studium habe ich eine Bar aufgemacht, weil ich auch immer in der Gastronomie gearbeitet habe, immer fleißig. Der Kölner kennt's, ich war Köbis, ich war Barkeeper und dann habe ich eine Bar aufgemacht, dann habe ich eine zweite Bar aufgemacht, dann bin ich parallel dazu, habe ich bei Bridger Merchant Tobaccos im Marketing angefangen, Grüße an Hamburg. So, und von da bin ich dann beim Wein gelandet. Ich hatte dann die große Möglichkeit, das Unternehmen Bertram und Perbedini mit aufzubauen, was damals eine One-Man-Show war. Und in den Jahren sind wir dann auch gewachsen. Ja, wir haben immer den großen Vorteil gehabt, dass wir das große Bertram und der große Fruchthansa hinter uns hatten, also die Gruppe, wo wir natürlich uns den einzelnen Abteilungen immer bedienen konnten oder ich mich zu Beginn immer bedienen konnte. Ne? Ich war ja halt erstmal alleine unterwegs, hatten aber dann natürlich da die Vorteile mit den, weil die Fruchthansa-Gruppe, muss man dazu sagen, ist sehr stark im LEH vertreten, einer der größten Obst- und Gemüseimporteure in Deutschland. Und die haben natürlich alle Abteilungen, die man dafür benötigt, implementiert gehabt. Ja, und denen konnten wir uns bedienen. Wir sind mittlerweile gewachsen, sind ein größeres Team geworden. Wir stehen jetzt mittlerweile aus 7 Leuten, die im operativen Geschäft tätig sind. Alles andere haben wir ja in der Fruchthansa durch Rechtsabteilung, Zollabteilung, Logistik und. Das müssen wir dann nicht nochmal selber abbilden bei uns im Unternehmen. Das ist halt sehr von großem Vorteil und auch sehr kosteneffizient.
So, gibt es eine Bar noch, die du aufgemacht hast?
Nein, die muss ich dann leider beide, also ich habe mich erst von einer schweren Herzens getrennt, dann musste ich mich dann irgendwo von der zweiten trennen, weil einfach es war nicht mehr zu verbinden. Familie, ich bin Vater geworden damals dann auch und das Unternehmen wuchs, die Aufgaben wurden immer mehr und dann haben wir 2015 haben wir entschieden uns, oder meine Frau und ich, komplett aus der Gastronomie zurückgezogen.
Ich muss sagen, als Kunde damals.
Ja. Ja. Ich kann auch was davon sagen.
Also maximal erfolgreiches Projekt mit der Bar. Also ich habe die sehr, sehr, sehr gern auch, ja. Ich glaube damals natürlich auch mit meiner Frau damals Freundin aufgesucht, ja. Und nicht nur wir. Also super professionell, sehr, sehr gut gemacht und ich muss jetzt daran denken, als ich nämlich, Marc, auf dich aufmerksam geworden bin, eben nochmal ganz anders, wir kennen uns ja eben auch so über den Sport, war bei LinkedIn ein Selfie von dir mitten in den Weinbergen, ganz idyllisch, mit einem Hinweis, dass hier jetzt doch auch noch KI am Start wäre oder wie man das einbinden könnte. Ne? Das war ja so der Impuls, dass ich dachte, ah, guck mal, Marc, da ganz, ganz dicht dran. Sag uns doch mal, auch wenn du schon meintest, natürlich total stimmig, du bist jetzt ja nicht der KI-Experte und programmierst da wild rum, aber was du so im Wein, in der Weinbranche da als Veränderung auch wahrnimmst, so durch deine Funktion, was du damit bekommst.
Ja, die KI, die zieht natürlich auch bei uns ein. Also wenn man jetzt einfach mal den Wein klassisch betrachtet, okay, von außen gesehen ist es halt was Romantisches, die Liebe zum Wein, Leidenschaft, Qualität, Geschmack, Genuss, vielleicht Luxusprodukt, ne? Aber es ist halt auch ein Produkt wie jedes andere auch, ne? Ich sag mal, ich sage jetzt mal wie ein Auto, ne? Das muss auch hergestellt werden. Da steckt auch Abläufe, Produktionsabläufe dahinter. Wir haben hier natürlich auch noch mit drin die Landwirtschaft. Ne? Das ist ja auch nochmal ein Zweig. Wir haben die ganzen Dry Goods, die da mit reinkommen. Wir haben die ganzen Produktionsprozesse im Weinbau, nicht im Weinbau, in der Önologie. Und daher gibt es natürlich, wie in allen anderen Bereichen oder bei allen anderen Produkten natürlich auch hier Möglichkeiten mit der KI Sachen zu optimieren. ne, oder Abläufe zu Abläufe zu kostengünstiger darzustellen. Und da gibt es halt die verschiedenen Möglichkeiten der KI, wenn man jetzt da einfach mal über ich würde jetzt mal sagen, wie betrachtet man dann das? Man hat ja verschiedene Formen der KI. Wie heißen sie dann? Einmal so dieses ChatGPT, ne? Das sind ja die
Generative AI.
Genau, dann maschinelles Lernen, wir haben die generative Robotik, all diese Formen gibt und auch all diese Formen kann man natürlich auch bei uns einsetzen. Ne? Also wenn man dann mal zum Beispiel im Weinbau schaut, Schädlingsbekämpfung ist natürlich also schon mal ein Thema. Viel frühere Erkennung durch halt Drohnen oder vielleicht irgendwelche Kameras, die durch die Weinberge fahren, können die das natürlich viel früher erkennen. Also werden die Aufnahmen gemacht, dann werden dann durch diese, diese Bildprogramme, wird das dann analysiert, wie man es auch aus der Medizin kennt, bei Röntgologen, ne? Halt es auch nicht davon abhängt, was man am Morgen gefrühstückt hat oder wie man geschlafen hat, ja, also die Aufmerksamkeit ist dann natürlich viel größer und man kann viel früher auch dann dort die Problematik erkennen, Schädlinge oder auch wenn die Pflanzen zu wenig Wasser haben, ne, und da kann man halt Pestizide besser einsetzen, man kann natürlich das Wassermanagement optimieren und so hat man da halt ganz viele viele Sachen, auch zum Beispiel Bodenanalyse, den richtigen Boden ausfindig zu machen, wo jetzt halt wieder neue Reben gepflanzt werden, ne? Weil manche Böden sind vielleicht auch gar nicht so optimal und daneben ist vielleicht ein viel besserer Boden. Da kann die KI natürlich auch unterstützen, Prognosen. Ne? Das ist auch Traumqualität. Also es geht ja im Wein immer darum, dass man halt man hat ja ein Naturprodukt, es geht halt im Wein immer darum, dass man die Qualität steigert am Wein. Ne? Also Marketing, alles, das tun wir mal nach hinten rein. Ja, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, was da die KI bewirken kann. Aber es geht ja immer darum, um die Qualität zu steigern. Und da muss man halt sich das dann genau angucken. Einmal in den Weinbergen, da fängt ja schon die Qualität an, habe ich schlechtes Traubenmaterial, kriege ich keinen guten Wein raus. Ne? Ich kann eigentlich nur aus gutem Traubenmaterial schlechten Wein machen. Also ne, wenn ich dann in der Produktion, also in der Vinifizierung und Lagerung und all dem Fehler mache. Ne? Und auch da kann die KI stark unterstützen, was halt die Temperaturen der Tanks angeht, also da ist viel, viel, viel möglich.
Und Marc, wenn ich da mal kurz reingehen darf, du hattest ja gesagt, ihr kommt ja eigentlich erst danach ins Spiel, dass ihr quasi von den Winzern den Wein bekommt, vertreibt und an Kunden weiterliefert oder an Einzelhandel. Inwiefern, was ist denn da eure Rolle? Seid ihr jemand, das bei einem Kunden oder bei einem Produzenten beispielsweise seht, der setzt KI ein und macht das sehr erfolgreich und dann sagt ihr, okay, ne, bei dem nehmen wir jetzt mehr oder sagt ihr, geht ihr zu anderen Produzenten und sagt, guck mal, wir haben hier gesehen, versucht doch mal hier ein bisschen mehr Technologie, KI einzusetzen, dann seid ihr noch erfolgreicher. Also wie nutzt ihr dieses Wissen über KI im Produktionsprozess?
Das ist natürlich ein Kostenfaktor, also für viele Produzenten. Ne? Ich sag mal, die Programme, die Systeme im KI-Bereich halt hier jetzt schon eingesetzt werden können, weil sie schon etwas weiterentwickelt sind, die sind auch teilweise relativ kostspielig. Ne? Mhm. Und da muss man halt dann auch immer sehen, Return on Investment, wann passiert das? Ich würde es mal so ausdrücken, es wird mehr über KI momentan noch gesprochen, als dass es eingesetzt wird. Es gibt große Unternehmen, die wirklich da schon ich würde sagen, experimentieren und auch schon es stärker einsetzen. Das ist aber halt nicht für jeden momentan schon zugänglich. Das ist auch vieles in Eigenentwicklung bei denen. Von daher, hier jetzt den Tipp zu geben, hör mal, mach mal ein bisschen mehr mit KI, gib das mal bei ChatGPT ein oder was auch GPT ein, das ist so weit ist man noch nicht. Also und
das heißt aber,
auch die Programme noch nicht.
Ne? Der klassische, viel Entwicklung. Aber der klassische Winzer ist dann quasi der Winzer, der quasi für den Wein zuständig ist, aber der braucht dann ja auch neues Personal. Also das ist ja auch ein Punkt der Veränderung, die sich mit diesen Technologien auch so ein bisschen auskennen, wenn er es denn machen möchte. Oder bringt er sich das alles selber bei? Wie ist da so deine Wahrnehmung?
Neues Personal, es wird technisch, es wird aber eh schon technisch. Also die Weinproduktion ist schon sehr, sehr technisch und sehr, sehr technisch ausgefeilt. Also ich sag ganz gerne mal, bringe ich den Begriff Alchemist mit ein. Ne? Also die machen wirklich, die machen, das merkt man ja auch im Mitteleinzelhandel, was man für fantastische Weine mittlerweile auch für wenig Geld bekommt. Man muss sich das mal überlegen, die Traumkosten, umso, das ist wie bei allem. Alles, was ein bisschen besser ist, kostet mehr Geld. Ne? Das sind jetzt nicht die teuersten Trauben, die dann da verwendet werden, aber es werden weniger Fehler gemacht. Und diese Fehler, also Fehler auch in der Produktion. Und da ist halt viel Technik mit eingezogen Know-how. Und diese Kontrollen, die schon im Unternehmen stattfinden, bei der Produktion, die werden natürlich durch KI, können die stark unterstützt werden. Ne? Und auch Rezepturen. Es ist ja auch so, da muss man halt auch ein bisschen mal aufpassen, aber da mache ich mir nicht so große Sorgen, was passiert mit der Typizität des Weines. Jetzt, es geht ja auch immer darum, wir wollen ja auch immer irgendwo wissen, ob das ist jetzt ein Sauvignon Blanc von der Loire, ich sag mal ein Sancerre, der hat natürlich eine andere Typizität, das ist hat natürlich auch mit der Region zu tun, wie einer, der aus Neuseeland kommt. Bei beiden, man erkennt den Sauvignon Blanc, ja, aber er hat halt, sag ich mal, dieses typische Terroir kriegt man bei dem Wein dann auch mit. Und da muss man halt dann aufpassen, weil man kann natürlich durch Techniken, kann man natürlich den Wein ein bisschen mehr in die Richtung bringen und in die Richtung. Aber was wollen wir eigentlich? Ne? Also wir wollen ja im Wein immer auch diesen Ursprung erkennen, die Herkunft. Ne? Das kann auch durch die Technik noch unterstützt werden. Ne, und durch die KI. So, und das ist dann bei den Rezepturen. Was ich da eben noch sagen wollte, genau da bin ich darauf gekommen, die Weine nicht zu sehr vereinheitlicht werden dadurch. Also ich sage jetzt mal das Beispiel Primitivo. Jeder mag ein Primitivo. Ja, das ist so everybody's darling. Jeder trinkt den gerne. Ich hatte letztens noch ein Gespräch oder eine Unterhaltung mit einem Freund, der liebt Primitivo und sagt, boah, ich bin voll auf den Primitivo gekommen. Habe ich gesagt, ist super, ja. Aber das ist so eine Vereinheitlichung, weil überall findet man mittlerweile den Primitivo. Ist ein super Wein, also eine tolle Traube, ja. Aber man muss dann auch mal sehen, wir wollen ja nicht nur noch den einen gleichen Wein trinken. Und das ist natürlich, jeder will aber jeder Produzent möchte natürlich auch Geld verdienen. Ja, so, also sagt er so, jetzt passe ich meinen Wein so an, ja, wie die meisten Leute den wollen, um den Wein dann halt noch mehr verkaufen zu können. Ne? So, und da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man da die Weine nicht zu sehr vereinheitlicht oder sag ich mal, nicht zu sehr aneinander angleicht. Das könnte, sag ich mal, wenn man sich auf so plumpe Art und Weise der KI jetzt bedienen würde, über ChatGPT, ne, der sagt dann ja, der Wein muss so schmecken, der muss so schmecken und dann mache ich meinen Wein danach, ne, und dann schmecken irgendwann alle Weine gleich, ne, und das wäre ein bisschen schade, ne, aber da sehe ich jetzt nicht so im Wein, ich sag mal, der Konsument entwickelt sich auch weiter und das ist vielleicht dann ein Aspekt, ja.
Ich habe mal, also was ich so meine rauszuhören, ist auch so ein Ringen in der Weinbranche, ne? So zwischen Machbarkeit, also Geschmacksverändern und natürlich Umsatz. Du sagst, Marc, wenn das viele mögen, dann verkaufe ich natürlich auch viel. Und aber auch so dem Wunsch, denke ich, so nach Authentizität. Ne? Also ich möchte jetzt eigentlich gar nicht, obwohl ich das vielleicht gern mag, einen Wein haben, trinken, der künstlich verändert wurde, sondern ich möchte gern die Traube schmecken, die auch da am Hang hing und geerntet wurde. Das finde ich so ganz interessant, weil einerseits denke ich das jetzt so als Kunde, der nicht der auch ab und zu einen Wein trinkt, aber natürlich auch am Markt kann ich mir das eben vorstellen. So ja, wie weit nutze ich denn jetzt die technischen Möglichkeiten Oder wird daraus wieder ein Boomerang, ne, wenn es zu angepasst ist an den einen Kundenwunsch? Merkst du das auch irgendwo, dass so Gespräche sind bei deinen Kunden, ohne jetzt Namen zu nennen, dass das so ein Thema ist? Guckt man erstmal, wie sich das entwickelt alles und versucht erstmal, was geht, was ja legitim ist erstmal. Ne? Jedes Unternehmen hat als einzigen Zweck, Geld zu machen und zu verdienen. Und dann kommen die anderen Themen nochmal.
Ja, gut, ich sag jetzt mal, die Kunden, mit denen wir arbeiten, die haben natürlich viel Erfahrung und wissen ja auch, was dem Kunden schmeckt. So, und es ist so, dass hier schon halt natürlich Weine wiederholt werden, die beim letzten Mal auch schon funktioniert haben. Und für neue Sachen halt erstmal nicht so der Platz ist. Also da guckt man erstmal so, wie geht der Trend, was ist
Algorithmus.
Absolut, Algorithmus. Auch hier sind wir dann wahrscheinlich wieder irgendwann bei der KI, ne, die dir da genau das ausspuckt, was du haben möchtest. Ne. Aber es ist schon so, wenn man sich die Produktvielfalt im Wein in den Regalen anschaut, findet man eigentlich immer wieder die gleichen Trauben, ne? Also das ist halt der Primitivo, das ist der Tempranillo. Das sind so diese geläufigen, was der Konsument auch kennt. Weil es gibt ja auch den Spruch, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und so ist das auch im Wein. Erst mit der Zeit kommt es ja dann, dass man halt auch seinen Geschmack weiterentwickelt und auch was Neues erleben möchte. Und so ist das auch halt im Wein. Der Lebensmitteleinzelhandel setzt natürlich auf die Weine, weil da geht's halt um Masse. Ne? Das ist jetzt kein Fachhändler, der dann halt ins Detail gehen kann, der auch den Wein jetzt noch dem Konsumenten erklären kann. Ne? Darum geht's ja nicht. Ne? Also wenn ich in den Supermarkt gehe, da muss ich halt von der Flasche angesprochen werden, da muss ich von dem Wein angesprochen werden und ich muss ihn auch kennen, weil ich kann ihn ja auch dann da nicht verkosten. So, also setzen die auf die Weine, die der Konsument kennt oder von denen er zumindest schon mal was gehört hat, wo er sagt, auch das kenne ich, also habe ich schon von gehört, das soll gut sein. Und wenn man es dann halt ein bisschen spezieller haben möchte und sich halt ein bisschen weiterentwickelt hat, das heißt jetzt nicht, dass die Weine dann da besser sind, aber man hat einen größere Auswahl dann auch im Fachhandel, wo man dann halt auch in verschiedenen Preissegmenten sich steigern kann und dann auch halt mal andere Weine probieren kann. Vor allen Dingen häufig auch direkt vor Ort und dann kann man auch direkt feststellen, auch der Wein schmeckt mir und dann nehme ich den mit und das ist jetzt erstmal für die nächsten 2 Wochen mein Lieblingswein. Da gebe ich auch mal einen Tipp, wenn man den Lieblingswein gefunden hat, bitte nicht nur noch diesen Wein trinken, weil irgendwann ist man ihn satt und dann ist dieser schöne Lieblingswein, den man gefunden hat, ja, wieder einer weniger von den Lieblingsweinen. Ne? Dann lieber den mal hin und wieder mit einem anderen Lieblingswein mal austauschen. Ne? Aber ja, genau das ist halt die Situation. Man muss auch sagen, dem LEH haben wir in Deutschland, ist meine LEH persönliche Meinung, Lebensmitteleinzelhandel, Entschuldigung. Dem Lebensmitteleinzelhandel und seinen Formen, also der Discounter, SB-Markt und so weiter, Supermärkte. Den haben wir natürlich auch viel zu verdanken. Wie war die Situation früher? Die nicht so an den Wein war relativ hochpreisig. Es war eher so ein Luxusprodukt für den Konsumenten. Und was hat der Konsument gemacht? Der wollte dann auch, sag ich mal, alkoholisches Getränk zu seinen Mahlzeiten, dann hat er Bier gekauft. Sixpack Bier, ne, hat ungefähr den Wert gehabt damals wie eine Flasche Wein. So, und da kannte er, ne, und hatte er auch natürlich dann das, sag ich jetzt mal, nicht nur eine Flasche, sondern hatte natürlich 6 Dosen, ne, und hat sich dann halt nicht an den Wein getraut. So, der LEH hat natürlich hier eine Türe geöffnet, dem experimentierfreudigen Menschen auch mal für ein bisschen weniger ein Wein anzubieten. Das ist so wie die Happy Hour Idee. Jetzt komme ich mal wieder zu der Gastronomie. Damals im Beehive, so hieß damals die Bar, hatten wir natürlich auch eine Happy Hour und wir hatten natürlich auch das Cocktail-Glücksrad. Volker kann sich noch daran erinnern. Und das wurde sehr gerne angenommen. Aber warum haben wir das gemacht? Es war nicht mehr Geld zu verdienen. Es diente im Endeffekt auch die Leute mal, klar, am Schluss mehr Geld verdienen, aber es diente den die Gäste auch mal an ein anderes Getränk ranzubringen. Die kannten ihr Kölsch und die kannten ihren Longdrink, ne, sagen wir mal den Gin Tonic, und den haben sie immer getrunken. So, der Long Island Iced Tea, ja, der hat halt 16 Euro gekostet. So, und wussten nicht, wie der schmeckt. Wie bringen wir die da ran? Und mit dem Cocktail-Glücksrad konnten die Leute sich dann an diesem Tag diesen Cocktail erdrehen, und das war zwischen 0 und 6,50 Euro. War das natürlich eine tolle Möglichkeit, mal diesen Long Island Iced Tea günstiger zu trinken. Und wenn der denn dann geschmeckt hat, dann sind die auch mal hin und wieder hingegangen und haben sich dann auch diesen Long Island Iced Tea bestellt. Und nicht nur ihren Gin Tonic und ihr Kölsch, ne? War für uns eine Win-Situation und für den Konsumenten, ne? Und genauso ist das auch im Weinbereich. Und dadurch sind viele an den Wein rangeführt worden und dadurch war dann auch die Nachfrage größer und der Fachhandel hat er auch partizipiert. Ne? Also die weil irgendwann, ja gut, ich will jetzt auch mal was anderes ausprobieren, dann gehen die Leute auch in den Fachhandel. Und da ist der LEH natürlich auch clever hingegangen und haben dann ihre Aktionen natürlich auch dementsprechend angepasst und haben in den Aktionen natürlich auch mal Weine angeboten, die halt mal ein bisschen hochpreisiger sind, ne? Also ich sage jetzt mal so im 6, 7, manchmal bis 8 Euro Segment, Weihnachten herum dann auch noch schon teilweise über 10 Euro, und um auch diese Leute einzufangen, um denen auch natürlich die Produkte anzubieten, die es eigentlich nur im Fachhandel gibt.
Ja. Spannender Punkt, den du da gerade beschreibst mit dem Einzelhandel. Da muss ich nochmal meine eigene User Experience zum Besten geben. Ich bin ja ein Sauvignon Blanc Fan, weil wir spielen ja alle Hockey und ich habe einen Hockeyfreund, der wohnt in Bad Kreuznach, und der hat mir mal eine Kiste mitgebracht aus der Gegend. Fand ich super lecker. Und dann dachte ich jetzt zu Weihnachten, bist du clever, kaufst dir mal auch einen Sauvignon Blanc. Allerdings aus Neuseeland habe ich den geholt, ne? Über so ein Portal, ne? Und hab den vorher nicht gekannt und der hat mir überhaupt nicht geschmeckt, ne? Also das war eine Katastrophe. Deswegen dieses Thema mal probieren, da in Kontakt kommen, das geht ja jetzt bei diesem Kanal Internet komplett verloren, ne? Da bist du halt schneller, hast auch die Möglichkeit, so ein bisschen zu checken, was sind so deine Vorlieben oder was trinken andere, aber am Ende muss es dir persönlich ja schmecken, ne? Wie sind da deine Erfahrungen? Das ist ja ein zusätzlicher Kanal, ist das für euch eine Bedrohung oder nutzt ihr das auch, oder wie geht ihr mit diesen Internetportalen, die es da jetzt ja auch einige gibt, wo man ja sehr niederschwellig dann auch Wein bestellen kann. Aber wenn man so eine Erfahrung macht wie ich, dann muss man natürlich beim nächsten Mal überlegen, ob man es nochmal so macht. Ne?
Genau, das ist auch wie ich es auch sehe, der Onlinehandel, E-Commerce, der unterstützt das Ganze. Er wird nicht die anderen verdrängen, ja, wo viele Angst hatten, dass die ganzen Fachhändler pleite gehen und. Natürlich müssen die Fachhändler da auch ein bisschen umdenken, der LEH auch, aber am Schluss gehen die Leute doch ins Geschäft, weil sie halt dort dann auch den Wein, sag ich mal, im Fachhandel probieren können, ne, oder auch die Beratung haben. Jetzt kommen wir nochmal kurz zur KI. Klar, im E-Commerce wird dann natürlich auch irgendwann mal das optimiert, dass man halt seine Geschmacksvorlieben, die man aber auch erstmal kennen muss, ne? Also das ist nicht nur damit gegeben, dass man sagt, oh, ich mag Sauvignon Blanc, aber man kann halt darüber dann halt auch vielleicht, wird es vielleicht mal geben oder gibt es vielleicht auch schon, bin ich jetzt nicht so im Thema, wo man halt seine Käufe im Endeffekt einpflegt und die dann auch bewertet. Ist jetzt so ein Beispiel, wo dann halt man auch eingeben kann, so was an dem Wein einem besonders gut gefallen hat, und das System spuckt dann einem halt wieder neue Ideen aus. Ne? So, und das ist, kann ich mir gut vorstellen, dass da es in der Karriere hingeht, aber am Schluss ist es doch wirklich der Gaumen. Ich kann so vielen Wein erklären, solange ich den nicht am Gaumen habe oder nicht gerochen habe und nicht gesehen habe, ja, weiß ich auch nicht, ob er mir nicht wirklich schmeckt. So, und das ist halt ein gutes Beispiel mit dem Sauvignon Blanc. Der Sauvignon Blanc ist halt eine Traube aus der alten Welt, aber ist in der ganzen Welt mittlerweile zu finden. Und selbst in der alten Welt, also wenn ich von der alten Welt rede, rede ich halt von Europa. Die neue Welt sind halt die ist Südamerika, Australien, ne, weil da der Weinbau erst später hingekommen ist. So, und in der alten Welt wird der in Deutschland angebaut, der Sauvignon Blanc, der wird in Frankreich angebaut, der wird teils in Spanien angebaut. Also man findet den überall und er schmeckt überall auch ein bisschen anders. Das hat halt mit dem Terroir zu tun. Und über die Jahre, über die Jahrhunderte verändert sich auch eine Traube. Man hat das in Spanien ja auch ganz stark mit der Tempranillo-Traube. Ich sag mal, die Tintafin im Ribera del Duero ist eine Tempranillo-Traube. Die nennen die aber Tintafin, weil sie halt ein bisschen anders. Im Toro, die Tinta Toro, das ist auch eine Tempranillo-Traube. Aber sie unterscheiden sich, weil sie einfach in ihrem Gebiet, in ihrer Region sich halt über die Jahrhunderte auch ein bisschen weiterentwickelt haben und verändert haben. Ne? Und so ist das halt auch dann. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu deiner Frage. Sorry, ich habe mich ja gerade ein bisschen verquatscht. E-Commerce, ja, der E-Commerce-Handel, der wird wenn ich weiß, welchen Wein ich möchte und welchen ich mag, mache ich auch, gehe ich ins Internet, gucke ich, ob ich ihn da günstiger kriege. So, ne? Und aber der Weg zum Fachhändler oder in den LEH, der findet immer noch statt und der wird auch immer stattfinden. Und wir haben es auch gesehen, nach Corona haben alle gedacht, so jetzt alles nur noch E-Commerce, ne? Und die Leute laufen doch wieder jetzt alle in die Geschäfte, weil sie es einfach schön finden. Das ist halt natürlich auch das Erlebnis, das Kauferlebnis.
Und Marc, die Tagesschau würde sagen, mit der Bitte um eine kurze Antwort im Sinne auf die Zeit. Der Spieltag geht langsam zu Ende. Ich weiß nicht, ob Ralf noch eine Frage hat, aber was ich auf jeden Fall nochmal fragen wollte, im Sinne von Change in der Weinbranche, Wandel, Geschmack hast du ja schon ein bisschen erzählt. Noch einmal das Stichwort alkoholfreier Wein. Ist das jetzt was, worauf ihr euch einstellt oder ist das nur quasi so ein kleines Pflänzchen, was da mal aufpoppt? Sag mal ein paar Worte dazu.
Es ist ein riesen Nachfrage nach den Weinen. Ich muss aber dazu sagen, ein Weinerlebnis zu haben, und Wein ist halt ein Begleiter. Ich sehe es, also nein, nicht nur Begleiter. Wein ist halt ein Genussmittel, wo ich natürlich genaue Vorstellungen habe, wie er mir schmecken soll. Da hatten wir ja gerade drüber gesprochen. Und Geschmäcker sind verschieden, aber wenn ich einen Wein habe, dann möchte ich einen Wein haben und dann möchte ich nicht was haben, was nach Apfelsaft schmeckt oder nach Traubensaft schmeckt. So, das ist halt momentan noch so ein bisschen das Problem bei den alkoholfreien Weinen. Wenn ich wirklich was haben möchte, was in die Weinrichtung geht, muss ich schon Geld ausgeben. Also da muss ich, wie beim guten Wein, muss ich noch mehr Geld ausgeben. Und das ist bis es dann wirklich weinig schmeckt, da lege ich dann auch mal schnell 50 Euro bis 100 Euro auf den Tisch.
Und, also kein veganes Würstchenpreissegment.
Nee, genau. Und warum ist, und das ist halt das Problem. Die Leute denken, da ist doch gar kein Alkohol drin. Der müsste doch viel günstiger sein. Nein, da ist ja was rausgenommen worden. Nein, aber diese Produktion, ne, das ist sehr, sehr aufwendig, ne? Diese Umkehrerichmose oder was es da alles für Methoden gibt. Das ist sehr, sehr aufwendig, den Wein, den Alkohol zu entziehen, und dann wieder die Aromen, aber nicht zu viele Aromen, damit zu entziehen, und es werden ja auch Aromen wieder zurückgeführt, ne, die dann aufgefangen werden und wieder dem Wein, also jetzt ganz einfach ausgedrückt, dem Wein wieder zugesetzt werden. Und das ist unheimlich aufwendig und kostet natürlich viel Geld. Und was wir verkosten, unheimlich viele alkoholfreie Weine. Wir haben jetzt, morgen haben wir schon wieder 40 Weine geplant im Einstiegssegment. Das sind alles welche, die unter 10 Euro sind. Wir haben insgesamt, glaube ich, schon über 100 alkoholfreie Weine verkostet. Und da ist wirklich die Spanne extrem groß. Ich sage persönlich, bevor ich einen alkoholfreien Wein trinke, der mir nicht wirklich schmeckt, und Wein ist auch halt der Begleiter zum Essen, und ich kann mir natürlich auch mit dem falschen Wein mit Alkohol mein Essen versauen und ich kann auch mit dem falschen Essen meinen Wein versauen. Also das muss auch zusammenspielen. Ich würde ja jetzt auch mich nicht hinsetzen und nichts gegen Coca-Cola, aber ich würde mir ja jetzt auch nicht hinsetzen und eine schöne Weihnachtsgans mit einer Coca-Cola trinken. Das passt ja nicht zusammen. Da trinke ich lieber dann das Wasser dazu, ja, als den falschen Wein oder als eine Cola. Und das Gleiche gilt auch dann halt für den alkoholfreien Wein. Das nicht unterstützt das Essen, dann passt das nicht. Und viele, viele davon schmecken halt nicht gut. Muss man, also nicht nach Wein. Sie schmecken gut. Ja, wenn ich halt eine Brause haben möchte oder im Schaumwein ist das schon wieder was anderes. Im Schaumweinbereich, da sind die Qualitäten doch schon wirklich gestiegen. Also im Geschmack und aber im Stillweinbereich, muss ich sagen, da ist noch viel Potenzial nach oben. Aber da muss man einfach abwarten, das wird. Da bin ich mir sicher, dass wir da in den nächsten 10 Jahren doch echt tolle Qualitäten bekommen und das aber auch durch wiederum die neuen Möglichkeiten durch künstliche Intelligenz und Verfahren, die da einherkommen.
Das ruft ja geradezu nach einem Folgespieltag, lieber Marc. Ich habe echt noch einige Fragen, aber leider ist die Zeit, wir sind schon in der Nachspielzeit, deswegen will ich ganz kurz nochmal unseren 35. Spieltag hier zusammenfassen, Marc. Du hast uns wunderbar mitgenommen auf die Reise von deiner eigenen Bar, von den Bars, die du aufgemacht hast, zum Business, was du heute machst, den Einkauf und Verkauf von Wein bei Bertha und Berbellini. Ganz spannend auch, wir haben gestartet mit der Produktion von Wein und auch wie Technologie da eine Rolle spielen kann, beispielsweise bei der Schädlingsbekämpfung, aber auch bei Wettervorhersagen, sind natürlich auch mal kurz auf die dunkle Seite gegangen. Hast du erwähnt, dass auch Risiken da drin bestehen, dass man halt mit künstlicher Intelligenz dann eben auch gebiased ist und dann nur noch den Wein nimmt, der da vorgeschlagen wird. Du hattest dann auch erwähnt, dass Primitivo nicht gleich Primitivo ist, das habe ich wieder was gelernt. Das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal beim nächsten Spieltag vertiefen. Und sind dann auf die Verkaufsseite gegangen in den Lebensmitteleinzelhandel. Da hast du eben auch gesagt, das fand ich ganz spannend, dass man da eben auch für jeden eine Option hat, günstiger an guten Wein zu kommen. Und wir sind dann kurz in Richtung E-Commerce abgedriftet, wo du ganz klar gesagt hast, das ist eine Ergänzung, wo natürlich auch Technologie eingesetzt wird, aber die Leute gehen nach wie vor in den Lebensmitteleinzelhandel. Und wir haben dann abgeschlossen mit dem alkoholfreien Wein, auch wenn es da schon größer 100 Weine, verschiedene Weinarten gibt, teile ich übrigens auch deine Meinung, dass da noch ein bisschen Entwicklung gerade im Bereich des Geschmacks nötig ist, dass das auch auf Augenhöhe mit dem alkoholhaltigen Wein ist. Aber eine große Nachfrage ist da. Und es war ein super spannender Podcast, mal in eine etwas andere Richtung, aber auch sehr von Veränderungen geprägt. Vielen Dank, lieber Marc, dafür. Auch vielen Dank unseren Zuhörern, dass ihr dabei wart wieder und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dahin, bleibt sportlich, macht's gut. Tschüss.